Ich weiß nicht, wer von euch hat diese braune Bibel-App? Ich weiß, das ist keine super Beschreibung, aber es ist so braun, steht Bibel, ja genau, okay, also ist doch bekannt. Und jeder Tag erscheint ein Vers und es gibt ein paar Gedanken dazu. Und ich finde es gar nicht mal so schlecht, die Sache finde ich echt super, was man so findet. Und vor ein paar Wochen kam ein Vers dran, bei dem bin ich irgendwie stehen geblieben. Das hat mich irgendwie beschäftigt. Ich möchte es auch gleich lesen. Es steht geschrieben in 1. Chroniker 16, aber ich möchte ab Vers 7 lesen bis Vers 12, damit wir den Text auch in seinen Zusammenhang gelesen haben. 1. Chroniker 16, Verse 7 bis 12. Zu der Zeit ließ David zum ersten Mal dem Herrn danken durch Asaf und seinen Brüder. Dank dem Herrn, ruft sein Name an, tut kund unter den Völkern sein Tun, singt und spielt ihm, redet von allen seinen Wundern, rühmet seinen heiligen Namen. Es freut sich des Herzen derer, die den Herrn suchen. Fragt nach dem Herrn und nach seiner Macht, sucht sein Angesicht allzeit. Gedenke seine Wundern, die er getan hat, seine Zeichen und die Urteile seines Mundes. Fragt nach dem Herrn und nach seiner Macht, suchet sein Angesicht allzeit. Wenn du dieser Bibelvers so liest, so wie es dasteht, was sagt es dir aus? Wie könntest du dieser Bibelvers für dich in dein Leben, zum Beispiel in deine Situation, da wo du gerade bist, anwenden, umsetzen zum Beispiel? Wie im Kontext, wie würdest du verstehen, dieser Bibelvers im Kontext der weltweiten Situation zum Beispiel? An sich ein sehr schöner Vers und es klingt so wunderbar, wenn ich es so lese. Frag nach dem Herrn und nach seiner Macht. Also allein, wenn du dir darüber Gedanken machst, wer ist dein Herr und was hat er für eine Macht? Er ist der Schöpfer aller Dinge. Ha, eine wunderbare Sache. Dann weißt du, was Macht bedeutet. Und das hatte unser Herr. Such sein Antlitz. Wenn du daran denkst, wer Gott ist, wie heilig Gott ist und wer du bist. Oh, das bekommt das Ganze eine komplett andere Bedeutung, wenn es heißt, suche sein Antlitz. Dann weißt du, was das für dein Leben bedeutet letztendlich. Und ich sage mal, dieser Vers wäre so schön, wenn zwei Worte hier nicht vorkommen würden. Fraget und suchet. Ich muss was tun. Ich muss was tun. Wie schön es doch wäre, wenn mir irgendwie alles vom Himmel fallen würde, wenn ich nichts mehr tun müsste zum Beispiel. Das wäre so wunderbar. Wenn ich auf Sofa liege und mit dem Fernbedienung durch die Kanäle jage, da flattert so ein Blatt oder so ein Stück Papier durchs Fenster, offene Fenster und es landet, oh, da ist die Antwort, wunderbar, ich muss mich nicht mehr darum kümmern. Ich laufe weiter oder ich gucke weiter Fernsehen und plötzlich so eine Idee, oh, ich habe das Antlitz des Herrn gesehen, oh, wunderbar. Das wäre doch so schön, oder? Wenn man nicht so suchen muss und fragen muss und was auch immer. Man ist von der Arbeit und von dem Ganzen, was nach der Arbeit kommt, einfach nur oder ansteht, einfach nur müde. Man hat keine Zeit, man ist gestresst. Man freut sich, wenn mal nichts anfällt, wenn man einfach Ruhe hat, einfach Feierabend, keine Termine hat. Dann noch so ein Vers, fraget, suchet. Und schon entsteht vielleicht der Eindruck, oh nein, das ist noch nichts mit dem Feierabend. Es geht weiter, du musst arbeiten, du musst suchen, fragen, es geht weiter. Du musst noch was erledigen. Und am Ende sagst du dir, nee, ich schaff's nicht mehr, es ist mir zu viel, morgen nehme ich mir Zeit. Das Ergebnis morgen, bist du genauso erschöpft, genauso fertig, genauso gestresst wie heute auch und du sagst dir, ach morgen. Das ist so ein Zyklus, das sich wiederholt. Vielleicht sagst du dir, naja, das ist ein bisschen übertrieben, das Ganze erzeugt nicht gerade dieser Effekt bei mir und ich sage dann, gut, das freut mich wirklich, denn ich habe etwas übertrieben. Aber dennoch, ich möchte dich fragen, wie sieht dein Gebetsleben aus? wie sieht dein Gebetsleben aus? Welchen Stellenwert hat Gebet in dein Leben? Welche Prio genießt Gebet in dein Leben? Und eine andere Frage, was bedeutet letztendlich Gebet für dich in dein Leben? Frage nach dem Herrn und nach seiner Macht, such sein Angesicht allzeit. Ich denke, wenn es darum geht, über alltagsbezogene Themen zu reden, zu predigen, dann gehört Gebet wirklich auf die alleroberste Stelle. Denn wenn Gebet nicht das Fundament ist, wenn Gebet nicht die Grundlage ist für unser Handeln, für unser Tun, wo soll die Kraft herkommen, alles andere zu erfüllen? Ein Christ, der nicht betet, ist ein schwacher Christ. Eine Gemeinde, die nicht betet, ist eine schwache Gemeinde. Das müssen wir auch so akzeptieren. Es ist so. Aber es kann sich so die Vorstellung einschleichen, wir schaffen es auch ohne Gebet. Egal um was es geht, sei es große oder kleine Dinge, es funktioniert irgendwie. Ich schaffe auch ohne. Und ja, du würdest auch ohne Gebet schaffen. Tatsächlich. Schau dir die vielen Leute um dich herum. Sie sind erfolgreich, sie schaffen mehr vielleicht als du in ihr Leben, sie haben mehr geleistet in ihr Leben. Ja, durchaus. Aber für uns geht es darum, wenn wir etwas tun für den Herrn, wenn wir etwas tun, auch in der Gemeinde, letztendlich, da geht es um mehr. Und die Frage ist, wenn wir ein Werk tun, und das, wenn wir das tun ohne dem Herrn, ohne Gebet, dann ist es ein Werk aus Holz, aus Heu, aus Stroh. Und da ist die Frage, was wird davon bestehen bleiben eines Tages? Welche Frucht wird es bringen in der Ewigkeit? Ich würde sagen, keiner, wenn ich mich an die Worte in 1. Korinther 3 anlehne. Ja, wir als Gemeinde würden genauso viel vielleicht schaffen, auch ohne Gebet, sicherlich. Aber dann wären wir wirklich nur ein Verein wie jeder andere Verein. Nicht mehr, nicht weniger, nicht besser, aber auch nicht schlechter. Wir sind aber die Gemeinde Jesus und hier geht es, denke ich, mehr als nur irgendetwas zu schaffen, irgendetwas hervorzubringen. Deswegen stelle ich dir die Frage, um was geht es beim Gebet letztendlich? Um was geht es beim Gebet? Denn wir haben gesehen, dass Menschen, die nicht beten, genauso erfolgreich sein können, ja genauso gesund werden können. Ja, manchmal denkt man, es geht ihnen sogar viel besser als uns, die wir beten. Und wir sehen das und fangen an, unbewusst vielleicht, das möchte ich auch so sagen, unbewusst, das irgendwie zu vernachlässigen, dieser Gebet. Es läuft doch, es funktioniert doch auch ohne. Es läuft in mein Leben, in unser Leben als Gemeinde. Es entsteht der Eindruck, das Gebet ist nur so eine fromme Übung. Ja, man muss beten, man soll Bibel lesen. Ja, irgendwo muss das Amen in der Kirche herkommen. Deswegen sollen wir auch beten, vielleicht Sonntag in Gottesdienst. Ist vielleicht unsere Meinung, unsere Vorstellung von Gebet, ja, ich muss beten, damit sich etwas tut. Ist unsere Vorstellung, dass es so funktioniert wie ein Süßigkeitenautomat vielleicht? Ich muss oben Geld einwerfen, damit unten die Süßigkeiten rauskommen. Ja, bestimmt nicht bewusst, bestimmt denken wir das nicht. Aber so die Funktionsweise, ja, ich muss beten, damit sich hier etwas tut. Die Bibel lehrt uns, dass wir beten sollen, das ist richtig. Es ist nicht falsch und es ist sogar sehr richtig. Und es ist, ich kann es nur empfehlen, dass wir mit unseren Anliegen, unseren Sorgen, unseren Nöten alles zu Gott bringen, vor Gott ausschütteln, wie wir auch zur Begrüßung gehört haben. Wirf dein Anliegen auf den Herrn, mach das. Denn wenn wir das nicht vor Gott bringen, vor wem dann? Aber unser Dank, unser Lobpreis gehört genauso vor Gott, denn ihm allein gehört all das. So wie es zum Beispiel in Offenbarung Kapitel 4, Vers 11 steht, das möchte ich auch lesen. Da heißt es, Herr unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deine Wille waren sie und wurden sie geschaffen. Und ich möchte noch hinzufügen, wenn wir hier lesen, von alle Dinge erschaffen, dann sind alle Dinge gemeint. Es schließt alle Dinge mit ein, die geschaffen wurden. Gott hat den Moment erschaffen, wo du Hilfe erfahren wirst. Gott hat den Moment erschaffen, wo du einen Ausweg in deine Situation, vielleicht in dem du dich befindest, erfährst. Gott hat den Moment erschaffen und die Möglichkeit erschaffen, dass du ihm dienst, dass du Zeugnis von ihm geben kannst. Gott hat die Stunde geschaffen, wo wir vergeben können, wo wir barmherzig sein können und vieles mehr. Zusammengefasst könnten wir sagen, was in Epheser 2, Kapitel 10 steht, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu gute Werke, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Unser Gott lebt und ist ein Gott, der wirkt. Wir lesen vielleicht von vielen Dingen aus dem Alten Testament, aus dem Neuen Testament und wir denken uns, oh, das waren schöne Zeiten. Man konnte dann noch erleben, wie Gott wirkt, Wunder und was weiß ich nicht alles. Aber heute genauso. Weil unser Gott der gleiche ist wie damals auch. Er hat sich nicht verändert. Und oft beten wir und erleben Gebetserhörung. Und manchmal auch nicht. Weil Gott andere Pläne hat. Seine Gedanken sind andere, sind höher als unsere Gedanken. Er hat andere Wege, er hat andere Ziele, als die wir uns vornehmen. Die Bibel lehrt uns zum Beispiel in Römer Kapitel 12, Vers 12, seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich in Gebet. Beharrlich in Gebet, das ist so ein älteres Wort, verwendet man gar nicht mehr so. Man könnte auch sagen, wir sollen ausdauernd sein, hartnäckig, unermüdlich, ja sogar stur sein im Gebet. So sollen wir beten. So soll unser Gebetsleben aussehen. Aber wie sieht unsere Beharrlichkeit, unsere Hartnäckigkeit, unsere Ausdauer im Gebet denn aus letztendlich? Wie sieht das aus? Ja, wir glauben, dieser Vers, wo es heißt, wer anklopft, dem wird's aufgetan. Und wir klopfen an. Ah ja, Gott hat nicht geantwortet, Gott hat die Tür nicht aufgemacht, ich habe alles probiert, ich habe alles gegeben und das war's dann schon letztendlich. Einmal anklopfen, zack, das war's. Boah, es hat sich nichts getan. Ich sage immer wieder, im Zusammenhang mit anderen Dingen, wir haben mittlerweile so eine Amazon-Mentalität. Bestellen jetzt und es muss gleich kommen. Ich kann nicht warten 2, 3, 5, 6 Wochen. Das ist zu lang. Es muss jetzt geschehen. Aber Gott, wie wir auch gehört haben, er kennt den Augenblick, er kennt die Stunde und den Moment, wenn alles passt. Aber uns fehlt dann Geduld. Sind wir vielleicht so wie Jakob, der zu Gott sagt, ich lass dich nicht los, du segnest mich, als er mit Gott gerungen hat um diesen Segen. Sind wir so in unser Gebet? Sind wir so als Gemeinde wie Jakob? Herr, wir lassen dich nicht los. Wir klammern uns fest an dir und wir wollen diesen Segen von dir haben, Herr. Und wir lassen dich nicht los, ehe dieser Segen nicht auf uns liegt. Sind wir so beharrlich im Gebet? Ja, welche Segen denn? Was für ein Segen? Mehr Geld? Neue Auto? Aufstiegsmöglichkeiten? Geht es um das? Womit soll uns Gott segnen? Wir sagen immer, Herr, segne uns. Aber womit soll uns Gott segnen? Was meinen wir dann? Ich wünschte es mir so sehr, dass wir eine Gemeinde sind, die hartnäckig, unermüdlich um Gottes Segen bittet. Herr, segne uns mit deinem Herz, das in Ehrfurcht vor dir leben möchte. Herr, segne uns mit deinem Herz, das dich wirklich liebt. Herr, segne uns mit einem Herz, das brennen ist für die Menschen, die verloren gehen, Herr. Herr, segne uns mit einem Herz, das dir die Treue halten möchte, egal wie die Welt sich verändert. Aber diese Treue wollen wir haben, Herr. Herr, segne uns mit Liebe zueinander. Herr, segne uns mit Vertrauen zu dir. Gib uns so ein Herz, das dir vollkommen vertraut. Und ich bin überzeugt, wenn wir hartnäckig um diese Segen bitten, Gott wird antworten. Gott wird dieser Segen auf uns fallen lassen. Davon bin ich überzeugt. Aber wir klopfen nur einmal und meinen, Herr, wir haben alles probiert, alles gegeben, alles, was möglich war. Gott stellt mich und dich persönlich in unser Leben, in unser persönliches Leben, aber auch uns als Gemeinde oft auf die Probe, wenn es um solche Dinge geht. Ist es das wirklich, ist es dir wirklich wert, um was du bittest? Bist du bereit, dafür zu kämpfen, dafür dran zu bleiben, bis du diese Sache bekommst? Ist es wirklich dein Herzenswunsch, dass du diese Sachen von mir erhältst? Gott stellt uns oft auf die Probe. Und wir geben sehr schnell auf. Lass uns Ja sagen und heute damit beginnen, beharrlich in unser Gebet zu bleiben. Wenn du nicht weißt, um was du bitten sollst, wenn du nicht weißt, wie du anfangen sollst, dann gebe ich dir einen Tipp. Fang mit dieser Gebet an. Herr, lehre uns beten. Fang mit dieser Gebet an. Spurgeon, dieser Evangelist, der 18. Jahrhundert, nein, 19. glaube ich, sagte einmal, das Gebet ist eine Kunst, das nur uns der Heilige Geist beibringen kann. Es sind nicht die schönen Worte, es sind nicht die frommen Worte, es ist nicht die Länge, die das Gebet ausmacht, das nicht. Ich würde es sehr einfach machen, ich würde sagen, was Gebet ausmacht, ist, dass ich mit dem Vater rede. Wir machen oft viele Worte, aber die Frage ist, reden wir da auch mit dem Vater? Und ich stelle wieder diese Frage an uns, was bedeutet Gebet für dich letztendlich? Ich würde sagen, Zeit mit dem himmlischen Vater zu verbringen, das ist Gebet. Stell dir vor, ein Vater sitzt im Wohnzimmer auf dem Sofa. Ich weiß, vielleicht der eine oder andere hat nicht so ein gutes Vaterbild, ich weiß es nicht, aber ich rede jetzt hier von einem vollkommen guten Vater. Und das soll uns als Bild dienen. Und stell dir vor, dieser Vater sitzt im Wohnzimmer auf dem Sofa und er wartet auf sein Kind. Und dieser Kind kommt und es läuft zu dem Vater. Der Vater breitet die Arme aus. Oh, mein Kind, meine Prinzessin, mein Bruder kommt. Und der Kind kommt mit einem Zettel, gibt dem Vater in der Hand, dreht sich um und rennt weg. Und auf dem Zettel steht zum Beispiel solche Sachen wie: Bitte, dass es mir morgen gut geht, dass ich zu essen habe, dass ich gesund bin, dass es in der Arbeit klappt, dass es mit der Predigt am Sonntag klappt. Und am Ende sind wir noch dankbar und sagen Amen. Was würdest du sagen? Was hältst du von diesem Bild? Aber manchmal sind wir genau so. Wir kommen nur, wir geben den Zettel ab, drehen und gehen weg. Gott wartet auf uns und ja, es ist richtig und wir dürfen mit dieser Zettel vor Gott kommen und wir dürfen mit dieser Zettel vor Gott bringen. Das ist nichts Falsches, da ist nichts Verkehrtes dran. Und wisst ihr, was er mit dem Zettel macht? Er nimmt es und er legt es erstmal zur Seite und sagt mit dem Worte, ich weiß, dass du all dessen bedarfst. Ich kümmere mich drum. Aber jetzt setz dich, erzähl mir, was liegt dir auf dem Herz? Was hat dich traurig gemacht? Was hat dich froh gemacht? Reden wir miteinander. Gebet ist nicht in erster Linie da, damit sich hier etwas tut. Gebet ist in erster Linie da, damit wir Zeit mit dem Vater verbringen, dass wir mit dem Vater reden. Beim Gebet geht es um deine Beziehung zu Gott. Frag nach dem Herrn und nach seiner Macht. Suche sein Antlitz allezeit. Ihr Lieben, ich wünschte mir so sehr, dass wir dieser Vers mehr als nur verinnerlichen. Er soll beschreiben, was wir als Gemeinde tun. Ich möchte euch ermutigen. Schließt euch mal zusammen, zu zwei, zu dritt, zu fünf, zu sechst. Bildet irgendwelche WhatsApp-Gruppen, ihr, die euch vielleicht besser kennt. Schreibt doch, werft doch eure Gebetsanliegen in die Gruppe. ein, zwei Sachen am Tag vielleicht, auch wenn sie sich wiederholen, und betet für diese Sachen. Ihr als kleine Gemeinschaft, kleine Zelle. Vielleicht sagst du dir, wenn es um Gebet geht, kann ich mit diesen modernen Dingen nichts anfangen, aber du hast die Möglichkeit, dich mit jemandem zu treffen, umso besser. Dann trifft euch, betet vielleicht 10, 15 Minuten. Aber betet, kommt zusammen. Und auch wenn du vielleicht in deine WhatsApp-Gruppe eine Nachricht kriegst, hey, betet nicht zwischen Tür und Angel für diese Angelegenheit. Irgendwie noch unterwegs, Autoschlüssel suchen, ja Herr, ich bitte dich und bist du schon weg? Nein, das ist nichts. Nimm dir Zeit dafür. Nimm dir Zeit. Lass es nicht nur eine weitere Nachricht sein in dein WhatsApp. Es gibt so viele Möglichkeiten. Seid kreativ. Seid kreativ. Aber ich möchte euch nur ermutigen, macht das. Macht das. Und ich möchte euch noch was sagen. Es wird euch auch etwas kosten. Wenn ihr wirklich ernsthaft damit anfängt, es wird auch was kosten, das Ganze. Was wird es kosten? Ihr werdet Anfechtungen erleben. Ihr werdet Widerstand erleben. Ihr werdet innere Kämpfen erleben. Hauptsache, es werden Dinge passieren. Hauptsache, ihr kommt nicht dazu, dass ihr betet. Hauptsache, ihr findet keine Zeit zum Gebet. Alles andere wird wichtig sein. Alles andere wird Prio ganz oben stehen. Aber Gebet, nein. All das werdet ihr erleben. Vielleicht werdet ihr sogar Tage erleben, wo ihr denken werdet, Mensch, was passiert hier eigentlich? Was passiert hier eigentlich? Aber ich möchte euch nicht Angst machen. Nein, das ist normal. Das passiert. Warum? Der Widersacher, der wird nervös. Wenn eine Gemeinde anfängt zu beten, da wird jemand sehr nervös und er möchte das nicht. Aber ich möchte euch noch was verraten. Ihr werdet auch Gott erleben. Und das ist unbeschreiblich. Das ist unbeschreiblich. Ich will euch nur ermutigen. Probiert es doch mal aus. Zu verlieren habt ihr nichts, aber ihr könnt alles gewinnen. Wirklich alles. Mein Wunsch ist, dass diese Gemeinde ein Gebetshaus wird. Dass es als Gebetshaus bekannt wird. Mein Wunsch ist, dass diese Gemeinde als eine Gemeinde bekannt ist, die gelernt hat, vor dem Herrn zu stehen. Bekannt, aber nicht vor dem Menschen. Bekannt vor dem Thron Gottes. Dort sollen wir uns einen Namen machen, als eine Gemeinde, die betet. Eine Gemeinde, die Gott lobt und preisen kann. Und ich möchte euch wirklich einladen. Ich habe vor ein paar Wochen auch gesagt, Gebet, eine Predigt besteht immer aus zwei Teilen. Der erste Teil ist die Predigt am Sonntag. Der zweite Teil, der schönere Teil, das, was eine Predigt lebendig macht, das ist immer der zweite Teil. Und das kommt jetzt, wenn ihr wollt. Wenn ihr diesen Wunsch auf euer Herz habt, dann wie gesagt, ich lade euch ein. Probiert's mal aus. Schließt euch als kleine Gebetszellen, Gebetsgruppen. Wie, in welcher Form, vollkommen egal. Aber fangen wir an zu beten. Amen.